einen Club. Wird dir gegeben, ohne dass man sie sucht. Wenn man Glück hat, ist der Richtige. Hat man Pech, heißt der Katzeis.
Wir haben Glück, denn wir sind rot-weiß.
Zu einem Club. Das Fußballmagazin auf Radio Frei.
Und damit nochmal hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe dieses Fußballmagazins hier auf Radio Frei. Es dreht sich alles um die rot-weißen Farben, vor allen Dingen eben um den FC Rot-Weiß Erfurt, auch wenn wir immer wieder versuchen, natürlich andere Fußballclubs, aber auch andere Sportarten hier in dieser Stadt zu berücksichtigen. Aber man muss immer sagen, obwohl es alles andere als gut lief in den letzten Jahren beim FC Rot-Weiß Erfurt, ist es doch immer noch eine sehr populäre Sportart hier in dieser Stadt, was auch dieses Jahr gezeigt hat, weil die Fantreue doch noch immens ist. Es war nichtsdestotrotz ein turbulentes Jahr 2020, wahrscheinlich das turbulenteste in der jüngeren Vereinsgeschichte, und das zunächst in negativer Hinsicht. Wir werden in dieser Sendung auf jeden Fall darauf zurückblicken, auch in Form von zwei Fangesprächen unter anderem. Wir werden aber auch nochmal ausmachen, was war da eigentlich passiert. Aber zunächst vielleicht erstmal umgedreht mit dem Positiven angefangen, mit der zweiten Jahreshälfte. Der FC Rot-Weiß Erfurt lebt, und zwar in zweifacher Form. Einmal als eingetragener Verein, das ist quasi das Konstrukt, wie wir das bisher immer kannten, nur dass es eben jetzt zweigeteilt ist. Der Verein, das ist jetzt die Nachwuchsakademie, bestehend eben aus den 7 Nachwuchsmannschaften von der U19 bis zur U11. Und dann haben wir eben die Spielbetriebs GmbH, das ist die erste Mannschaft, die Mannschaft, die sozusagen die Punktspiele macht, in dem Fall in der 5. Liga. Wir haben ja die erste bis zur 3. Bundesliga, dann gibt es die Regionalligen, und die 5. Liga ist die Oberliga. Da sind natürlich dann auch die Gegner entsprechend kleiner. Aber das musste sich erstmal alles finden, und es ging dann im Sommer auf jeden Fall weiter. Und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, momentan ist ja Corona-bedingt Spielpause, dann sieht das auch ganz positiv aus. Denn der FC Rot-Weiß Erfurt steht an 3. Stelle hinter Eilenburg und Halle. Und nach 10 Spielen hat man 6-mal gewonnen. Das ist beachtlich. 2-mal unentschieden gespielt und nur 2 Spiele verloren. Das sind auf jeden Fall die positiven Nachrichten, die uns auch optimistisch ins nächste Jahr blicken lassen. Dann gucken wir außerdem mal zu weiteren aktuellen Meldungen, zum Beispiel was die Nachwuchsakademie betrifft. Da gibt es eine ganz frische Meldung, dass nämlich die U14-Nachwuchsmannschaft unterstützt wird in Form der WBG-Einheit. Da hat man einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/22 geschlossen. Außerdem gibt es einen Adventskalender vom Fanprojekt Erfurt, da kann man auch mal raufschauen, und den Anfang hat einer der Spieler der ersten Mannschaft gemacht, nämlich Linus Schwarz, und da hören wir mal rein, da gibt es ein ganz witziges Video, wie eben dieser Spieler durch das Steigerwaldstadion geht und so ein paar Sachen vorstellt. Wir werden hier noch ein paar Ausschnitte hören, weil natürlich funktioniert das visuell besser.
So, wir sind jetzt in der Kabine angekommen. Ich würde euch mal zeigen, wo ich sitze. Ich sitze immer hier. Auf der Seite neben mir sitzt der Marcel Bär. Auf der anderen Seite sitzt, wenn er da ist, Tim Bärwalder. Ja, was es sonst noch sozusagen gibt, wir treffen uns immer 1,5 Stunden vor Spielbeginn hier in der Kabine. Die Trikots hängen dann immer schon auf den Kleiderbügeln, die hier alle rumhängen. Es hat jeder seinen eigenen Platz, sind dann immer auch noch ein paar Snacks hier zubereitet. Es gibt Riegel, Obst, Kaffee, Trinken, alles Mögliche. Da hinten in der Ecke ist immer ein Fernseher noch aufgestellt, an dem dann auch die Aufstellung und die taktischen Kleinigkeiten immer noch dran stehen. Wenn wir uns dann umgezogen haben und die letzten Besprechungen gemacht wurden, gehen wir raus zum Aufwärmen. Da würde ich euch jetzt auch mal zeigen, wo wir lang gehen, durch den Spielertunnel. Hier könnt ihr noch unseren Physiotherapieraum sehen. Hier kann man sich dann vorm Spiel nochmal behandeln lassen. Ja, und danach geht es dann auch schon raus aufs Spielfeld. Wir befinden uns jetzt im Spielertunnel. Normalerweise ist das hier alles nicht so zugestellt. Die Absperrung steht normalerweise hier so auf der Höhe, weil hier der Pressekonferenzraum ist und die Leute von der Presse dann immer hier stehen. Ja, wir stehen dann meistens hier auf der Seite zum Einlaufen, die andere Mannschaft dann logischerweise auf der anderen Seite und die Schiedsrichter vorne dran. Ja, wenn es dann kurz vorm Spiel ist und wir unsere Einlaufmusik hören, dann geht's auch nach draußen auf den Platz.
Soweit ein Ausschnitt aus dem Adventskalender vom Fanprojekt Erfurt. Einfach mal reinschauen. Und das war Linus Schwarz, 21 Jahre jung von der ersten Mannschaft, der die Punktspiele bestreitet. Überhaupt die erste Mannschaft ist ja eine Amateurmannschaft, ist natürlich dementsprechend jung auch. Also ist mal ganz interessant, so zu schauen, wie alt die Spieler konkret sind. Also der älteste Spieler ist ein Abwehrspieler, der ist 1994 geboren. Das ist André Starzew. Also das heißt, der ist jetzt 26 Jahre alt und der jüngste Spieler, das ist Justin Fietz, der ist am 10. August 2002 geboren, also ist jetzt 18 Jahre alt geworden. Also zwischen dieser Bandbreite vom Alter bewegen wir uns, also zwischen 18 und 26 Jahre jung sind die Spieler, die hier in der ersten Mannschaft stehen. Wir hören jetzt ein wenig Musik und dann fangen wir mal frustig an, auf das Jahr zurückzublicken. Und das ist ja auch medial von großem Interesse gewesen. Also ich habe selten so viele Berichte gefunden über den FC Rot-Weiß Erfurt bundesweit gesehen. Natürlich war es zunächst ein trauriger Anlass. Das waren nämlich die turbulenten Monate im Januar dieses Jahres. Ganz am Anfang, in den ersten zwei Wochen, schien auch alles normal zu verlaufen. Da wurde noch geübt und trainiert und schon Testspiele wurden gemacht für die Rückrunde eben der Saison der Regionalliga Nordost. Und dann gab es den 16. Januar. Jetzt aber erstmal kurz Musik und dann gucken wir mal, wie die Fußballzeitschrift oder das Fußballmagazin Elf Freunde über diese turbulenten Wochen berichtet hat. Ihr hört weiterhin die Liebe zu einem Club, das Fußballmagazin hier auf Radio Frei. Und wir blicken auf ein bewegtes Jahr vom FC Rot-Weiß Erfurt zurück, was ja am Ende alles wieder recht positiv ausschaut. Dafür, dass man dachte am 1. Februar, das war's jetzt. Denn damals wurde die Profimannschaft offiziell verabschiedet. Die konnte man sich nicht mehr leisten. Zur Erinnerung, der Club befindet sich ja im Insolvenzverfahren, konkret jetzt der Verein. Und es war klar, dass man immer wieder Geld braucht. Und Mitte Januar war es dann soweit, das Geld war alle. Man konnte die Gehälter nicht mehr zahlen. Es gab ein großes mediales Echo dann unter anderem auch in dem sehr renommierten Fußballmagazin Elf Freunde. Und ich möchte auszugsweise aus einem Artikel von Bartholomäus Baumberg zitieren unter der Überschrift Chronik des Scheiterns, um sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie denn damals diese zwei turbulenten Januarwochen gewesen sind. Es fiel ja auch noch der 54. Geburtstag vom FC Rot-Weiß Erfurt damit hinein am 26. Januar. Das war sicherlich einer der traurigsten Geburtstage in der Geschichte des Vereins. Hier aber erstmal auszugsweise der Artikel. Seit zwei Jahren erlebt Rot-Weiß Erfurt eine wilde finanzielle Achterbahnfahrt. Bereits im Januar 2018 vermeldete der damalige Drittligist, dass eine geregelte Insolvenz eingeleitet werden müsse. Nach vielen hoffnungsvollen Versuchen, bitteren Rückschlägen und jahrelangen Ringen um finanzielle und sportliche Stabilität verkündete der Verein nun, dass die Verhandlungen mit einem möglichen neuen Investor gescheitert seien. Damit steht RWE seit Mittwoch, das war damals der 15. Januar, als erster Absteiger in die Oberliga fest. Doch das Elend hat sich schon viel länger angebahnt. Januar 2018. Bereits seit Ende 2017 droht dem Verein das Ende. Die im Januar 2018 beantragte Insolvenz besiegelt den Abstieg der Thüringer in die Regionalliga. Aufgrund des Insolvenzverfahrens in der darauffolgenden Saison 2018-2019 zahlt der Verein mindestens 8 Profis weniger Gehalt als vertraglich vereinbart, ohne die Spieler zuvor über diese Auflage aus dem Insolvenzverfahren zu informieren. hoffnungsvoller Start in 2019. Zu Beginn des letzten Jahres gibt es neue Hoffnung für den Verein. Ein Massedarlehen der Volksbank Rudolstadt soll für die Rettung sorgen. Damit ist diese Saison finanziell abgesichert und wir können die Ausgliederung vorantreiben, verkündet der Insolvenzverwalter Volker Reinert. Die Ausgliederung der Profimannschaft inklusive der U19 erfolgt zu Beginn der laufenden Saison. Drei Geldgeber für die neu gegründete FC Rot-Weiß Erfurt Fußball GmbH sollen helfen, die finanziellen Probleme hinter sich zu lassen. Doch nur drei Monate, nachdem auch der Regionalligist SG Wattenscheid 09 den Spielbetrieb nach erfolgloser Sponsorensuche einstellen muss, rutschten auch die Erfurter aufgrund fehlender Gelder wieder in die Krise. Damit sind die Thüringer fast so etwas wie die SG Wattenscheid des Ostens. In der erneuten Notlage beginnen die Schuldzuweisungen. Die Gehälter können nicht gezahlt werden, weil der Hauptinvestor, Andreas Scheibe, so wird es hier angemerkt, dies verhindert, beteuert Reinhardt. Scheibe indes weist die Behauptung prompt zurück. Ein Zugriff oder Blockade der eingezahlten Gelder ist seitens der Investoren zu keinem Zeitpunkt möglich gewesen. Volker Reinhardt gibt bekannt, dass die Profimannschaft aufgelöst werde, sollte bis Sonntag kein neuer Sponsor gefunden werden. Auch die Stadt Erfurt ist nicht bereit, dem Verein weiter zu helfen. Andreas Bausewein, Oberbürgermeister von Erfurt, sagt: Ich bin fassungslos. Wir haben in den letzten Monaten und Jahren das geleistet, was zu leisten war, und mehr wird an dieser Stelle nicht gehen. Montag, 27. Januar 2020. Am Montag dann die erneute Kehrtwende, die in Erfurt abermals für Hoffnung sorgt. Reinhardt verkündet, dass der Club zum Wochenstart doch nicht vom Spielbetrieb abgemeldet werde. Es gebe noch Verhandlungen mit einem möglichen Sponsor. Doch ein Teil der Spieler hat die Geduld bereits verloren. Einige haben ihren Spind bereits ausgeräumt. Mittelfeldspieler Rico Klatro wechselt zum Ligakonkurrenten Energie Cottbus. Morten Rüdiger zum VfB Lübeck. Selim Edemir zieht es in die Türkei zum Zweitligisten Ekol Güsch Menemenspor. Und Kapitän Lukas Novi kehrt zurück in seine tschechische Heimat. Dienstag, 28. Januar 2020. Auch am Dienstag kann der Verein noch keine endgültige Entscheidung vermelden. Wir sind auf Abruf, wenn sicher feststeht, dass wir bis zum Saisonende spielen können und bis zum Schluss unser Gehalt gezahlt wird. Dann trainieren wir sofort wieder, erklärt RWE-Trainer Robin Krüger. Um 15 Uhr teilt Reinhardt der Mannschaft im Steigerwaldstadion mit, dass die Verhandlungen mit möglichen Investoren erfolglos verlaufen seien und Rot-Weiß Erfurt daher den Spielbetrieb in der Regionalliga einstellen muss. Soweit ein Auszug aus einem Artikel der 11 Freunde, den kann man auch online nochmal nachlesen, unter Chronik des Scheiterns, geschrieben von Bartholomäus Baumberg. Das war die Lage im Januar und dann, wie gesagt, am 1. Februar, da sollte dann das Spiel gegen Energie Cottbus ursprünglich stattfinden. Stattdessen wurde an diesem Tag eben die Profimannschaft verabschiedet und für viele war damit das rot-weiße Kapitel beendet. Dann kam die Corona-Krise und im Grunde befanden sich dann alle Fußballmannschaften im gleichen Boot, denn sie durften alle nicht mehr spielen. Und dann gab es immer wieder verschiedene Meldungen über den Sommer hinein, was jetzt nun aus dem Verein wird. Den gab es ja noch, also ohne die Profimannschaft gab es ja nach wie vor auch die Nachwuchsmannschaften, ob da vielleicht doch noch mal etwas möglich ist. Irgendwann hieß es gibt einen weiteren Interessenten, einen Investor, irgendwann wurde auch der Name bekannt, nämlich Franz Gerber, der vorher auch schon investieren wollte. Und nun hat man das gemacht, was vorher nicht geklappt hat, die Spielbetriebs GmbH gegründet. Seitdem ist der FC Rot-Weiß Erfurt zweigeteilt. Er existiert einmal als Verein, da befindet er sich weiter im laufenden Insolvenzverfahren und der starke Mann heißt nach wie vor Volker Reinhardt. Und dann gibt es die Spielbetriebs GmbH, eben die erste Mannschaft, die dann in der Oberliga ab Sommer spielte. Das erste Spiel war gegen Einheit Rudolstadt und endete unentschieden. Soweit die Lage. Es gab dann auch die Wahl zu einem neuen Präsidium. Der neue Präsident heißt Lars Fuchs. Wir hören jetzt erstmal ein wenig Musik und dann gucken wir mal, wie die Fans dieses turbulente Jahr erlebt haben. Wir hören gleich ein Gespräch mit dem Fan Alec. Ich habe es eben schon angekündigt, dass wir auch einen Gast hier haben, einen Rot-Weiß-Erfurt-Fan. Die gibt's ja noch und die gibt's doch nach wie vor zahlreich, wenn man überlegt, dass bis zu 2000 Zuschauer zuletzt den Weg ins Steigerwaldstadion gefunden haben. Und ich begrüße hier an meiner Seite Alec. Hallo Alec.
Hallo Reinhard.
Ehrlich, ich weiß, du bist ja wirklich schon lange Fan und wir haben oft darüber gesprochen, es gab viele Höhen und Tiefen, aber dieses Jahr 2020 war schon, was das angeht, beim FC Rot-Weiß Erfurt ein besonderes Jahr, denn es begann zunächst sehr negativ, indem man dachte, der Ofen ist jetzt endgültig aus.
Ja, es war im Endeffekt die Stunde Null angesagt, wenn man das mal so zusammenfassen möchte. Wir haben ja natürlich in den letzten 10 Jahren irgendwo immer gedacht, jetzt ist mal der Tiefpunkt erreicht. Sowohl was die internen Geschichten anging, als auch das Sportliche. Aber man musste leider feststellen, es ging immer noch weiter runter. Und das hat sich ja, wie gesagt, beim Sportlichen dazu gezeigt, dass wir dann eben doch mittlerweile in der Oberliga spielen, was natürlich auch mit der Insolvenz dann zusammenhing. Und da sind wir eben wiederum bei den internen Dingen. Und die Insolvenz war schon schlimm genug. Aber das ganze Schmierentheater, wenn man das mal so formulieren möchte, ging ja fast so weit, dass man eben, dass die Löschung aus dem Vereinsregister anstand und das wäre ja dann wirklich der absolute Null- und Todespunkt gewesen.
Muss man dazu sagen, es begann alles im Grunde am 15. Januar, wenn es mal die Chronik jetzt so aufschlägt in diesem Jahr, dass plötzlich klar war, okay, also hier läuft was nicht richtig, denn die Spielergehälter konnten damals nicht mehr gezahlt werden. Für die Profimannschaft war mitten in der Vorbereitung für die Rückrunde der Saison und hat eben den Offenbarungseid, wenn man so sagen muss, leisten müssen. Da war klar, wie die Situation ist. Man hat dann noch gehofft im Januar, dass man irgendwie noch einen Geldgeber findet. Der Insolvenzverwalter Volker Reinhardt war bis zum Schluss in Verhandlungen mit verschiedenen Unternehmen und Menschen. Man wusste nicht genau mit wem, aber es gab bis zum Schluss eben die Hoffnung, bis dann aber Ende Januar gesagt wurde, okay, die Profimannschaft, die können wir uns nicht mehr leisten, denn die kostet ja Geld und deswegen wird diese aufgelöst. Es gab dann am 1. Februar einen Samstag, passenderweise ein sehr regnerischer Tag im Steigerwaldstadion, die Verabschiedung eben dieser Profimannschaft. Das hatten dann eben die Erfurt Ultras mit organisiert. Da sind wirklich zahlreiche Fans nochmal ins Stadion gekommen. Weiß nicht, wie du es verfolgt hast. Ich habe es damals aus der Ferne verfolgt. Es gab einen Livestream von einem Radiosender von Antenne Thüringen, die wirklich davon berichtet hatten. Und da weiß ich noch, ich war so auf der Heimfahrt im Bus und habe mir das so ein bisschen angeschaut, die Bilder, und habe gedacht, Mensch, so schnell werden wir das Steigerwaldstadion wahrscheinlich nicht mehr betreten. Weiß nicht, wie deine Gefühle so an diesem 1. Februar gewesen sind.
Ja, also ich muss sagen, für mich hat sich aus vielleicht auch aus privater Sicht die Verbindung zum RWE so ein bisschen entsponnen. Also ich habe gemerkt, dass also faktisch mit dem Abstieg dann aus der dritten Liga und eigentlich auch schon vorher so ein bisschen die Herzenswärme nachgelassen hat. Wenngleich man ist immer einmal rot-weißer, sagt man so. Aber man merkt, dass man nicht mehr so ganz mit Herzblut bei der Sache ist. Allein durch den Umstand geschuldet, dass man jetzt eben Familie hat mit Kindern, da ist man eben nicht mehr so, dass man heiß ist drauf, immer hier im Ticker zu lesen und zu machen und zu tun und alle 2 Wochen ins Stadion zu gehen. Das ist einfach nicht mehr so. Und dazu kam natürlich auch der sportliche Abstieg, dass man eben merkt, es ist halt wirklich ein Unterschied, ob man hier dritte Liga spielt und an die seligen Zeiten der Mitte 10er Jahre gedacht, wo man noch vorne mitgespielt hat mit Hurra-Fußball oder eben gerade die letzten Jahre immer ins Stadion gegangen ist und immer eine draufgekriegt hat, wo man dann auch keinen Bock mehr hatte, weil es einfach auch nichts Erfreuliches mehr gab. Ja, und insofern habe ich das dieses Jahr eigentlich eher mit Schrecken aus der Ferne verfolgt, um es mal so zu formulieren, ja.
Es war dann so, dass natürlich dann ja wochenlang man gesagt hat, okay, was ist jetzt nun, ja, dass die Monate vergingen. Es kam dann natürlich auch Corona mit dazwischen, dass sozusagen dann alle Mannschaften, deswegen fiel es nicht so auf, es wurde auf einmal ja kein Fußball mehr gespielt insgesamt, nicht nur hier im Bundesland Thüringen, sondern im gesamten Land und auch in ganz Europa irgendwann. Deswegen war das dann so fast ein bisschen auch in den Hintergrund gedrängt durch eben die Corona-Krise. Und dann gab es aber irgendwann einen Hoffnungsschimmer, weil es dann eben hieß, es gibt jetzt doch einen möglichen Investor. Das hat sich dann auch bewahrheitet mit Franz Gerber, der vorher schon mal interessiert war, der eben da eine mögliche Chance gesehen hat, eben gut zu investieren, weil ja viele interessante Strukturen hier vorhanden sind. Und dann auf einmal stand im Raum, okay, wir können weiterspielen, müssen natürlich sagen, für die vielleicht so ein bisschen nicht im Thema drinstecken, es gab ja nun keine Profimannschaft mehr. Man hat vorher in der vierten Liga gespielt, in der Regionalliga Nordost. Damit war klar, diese Liga, da sind sie nicht mehr mit dabei. Wenn, dann eins weiter unten. Aber da muss man auch bis zu einer gewissen Frist eben die Unterlagen einreichen, dass man dann in der Oberliga spielen kann. Das hat man auch alles getan. Und das Zweite, was man eben getan hat, dass man eben gesagt hat, okay, wir brauchen quasi zwei Säulen. Einmal weiter den Verein, den Eingetragenen, was ja Rot-Weiß Erfurt bis dahin immer war, und dann eben das, was man schon im letzten Jahr vorhatte, nämlich eine Fußball GmbH zu gründen, hat man nun in die Tat umgesetzt, eine Spielbetriebs GmbH zu gründen, die quasi für die neue erste Mannschaft, die dann eben in der Profiliga spielt, mit zuständig ist. Und dann ging es auf einmal gegen Rudolstadt im August weiter, aber die Namen der Städte sagen es schon, man musste sich daran gewöhnen, dass das eben nicht mehr die ganz großen Namen waren. Aber du hast gesagt, zu dem Zeitpunkt hast du dich wahrscheinlich sowieso schon etwas weiter entfernt und hast es dann auch aus der Ferne betrachtet.
Natürlich, also man schaut immer drauf, weil das dann natürlich schon irgendwo ein Hoffnungsschimmer war und man gesehen hat, okay, es geht jetzt auf ganz kleiner Flamme weiter irgendwo, sind gewisse Mini-Strukturen noch da und man versucht aber ein bisschen vielleicht mit dem Moment der Begeisterung das Ganze hochzuziehen, und das gilt ja auch für die Mannschaft, die ja auch in Teilen zumindest schon Namen hat, die man irgendwoher kannte, aber jetzt nichts so ganz Bekanntes, aber eben auch aufgefüllt mit jungen begeisterten Leuten. Und ja, natürlich müsste man sich erstmal dran gewöhnen, dass man hier gegen SV Blau-Weiß-Zorbau spielt oder FSV Martinsroda, oder was man eben das Schönste in Anführungszeichen ist, dass man dann eben Derby gegen FC an der Farnerschen Höhe hat. Da muss man sich halt natürlich schon mal dran gewöhnen. So, das ist natürlich schon ein bisschen befremdlich. Aber es war halt irgendwo auch schön, dann als man wieder Fußball gucken konnte im Stadion. Man merkt, es gibt so den harten Kern, diese 2000 Leute, oder am Anfang hätte man ja sich auch ein paar mehr Tickets verkaufen können, oder gerade jetzt auch, wo es dann wieder sportlich lief, hätte man sich ja mehr als die Tickets verkaufen können, die so gingen. Also insofern, man merkt, das Potenzial ist ja noch da. Natürlich wurde das ganze Projekt wieder auch unterminiert durch die Störfeuer im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren. Dann gab es ja nochmal einen Trainerwechsel, wo man merkt, dass so richtig rund lief es scheinbar ja nicht. Aber
von Robin Krüger zu Manuel Rost. Genau. Und jetzt gibt es ja die Manuel Rost noch, Goran Misevic als Trainer. Also zwei hat man jetzt, genau.
Genau, und dafür ist es jetzt eigentlich ganz gut gelaufen. Ich jetzt als Stadionbesucher, ich war dann, glaube ich, dreimal unter Corona-Bedingungen dort. Und ich fand das eigentlich ganz ansehnlich. Merkst du, es ist halt, Oberliga-Fußball ist gut, da kann man vielleicht nicht so viel erwarten, aber ich spielerisch fand ich es ganz gut. Oder anders gesagt, wir hatten in Drittliga-Zeiten schon ganz viel gruseligere Heimspiele gesehen. Also insofern für mich ganz okay, vielleicht auch ein ganz gutes versöhnlicher Abschied der Saison oder des Fußballjahres.
Natürlich ist es so, dass dann immer wieder Corona eine Rolle gespielt hat. Insofern war es immer doppelt schwierig, neben der Suche nach Investoren und wie geht's weiter und der bangen Zukunft, dann eben auch die Frage, wie macht man es unter Corona-Bedingungen? Das hat man selber nicht in der Hand. Ist aus meiner Sicht ein bisschen ungerecht gelöst, dass die Profi-Clubs eben weiter spielen dürfen unter Auflagen ohne Zuschauer in der Regel, und die Amateurclubs, zu denen eben der FC Rot-Weiß Erfurt gehört in der fünften Liga, die dürfen aktuell nicht spielen. Und da steht jetzt eben auch in den Sternen, wann sie denn wieder spielen dürfen. Und gab es jetzt auch eine Petition, um wirklich darauf aufmerksam zu machen, dass das eben eigentlich etwas willkürlich alles ist. Aber muss man natürlich vorsichtig ins nächste Jahr blicken, wie es dann weitergeht. Und vielleicht für dich so ein paar allgemeine Fragen am Ende des Gesprächs. Wie wichtig findest du es denn, dass so ein Fußballclub in der Stadt da ist? Oder wäre es auch denkbar, dass in Erfurt irgendwann auch andere Sportarten, die jetzt schon eine Rolle spielen, wie beispielsweise Basketball oder so, vielleicht dann eben die neue Nummer eins sind?
Also was man natürlich immer gemerkt hat, dass der RWE in den letzten Jahrzehnten, vielleicht in den letzten 20 Jahren, nicht den Stellenwert hat, den es vielleicht bräuchte. Also auch die Unterstützung aus Stadt und Land war sicherlich in der Form nicht vorhanden wie in anderen Städten. Das ist mir schon immer aufgefallen, dass man sagt, okay, Heimspiel Rot-Weiß, das geht den Leuten hier eigentlich auf Deutsch gesagt am Hinteren vorbei.
Du hast aber schon verglichen, dass du eine Zeit lang in Bremen gewohnt, ja, genau. Da ist es ganz anders, ne?
Wo man merkt, da ist das eben jedes Heimspiel ein Festival. So, und da ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit Bundesliga-Fußball, aber doch zumindest, man sagt, man hat zumindest mal ein Gefühl dafür, wenn man in die Stadt geht und sagt, Mensch, heute ist irgendwie wieder was anderes. Ah ja, heute spielt ja Rot-Weiß. Das hat man früher nie gehabt. Und insofern der Gedanke, dass es den Verein irgendwann nicht mehr gibt, war dann schon so weit, dass man gesagt hat, naja, dann ist es so. Ja, da gibt es sympathische Clubs, wo es irgendwie mit mehr Leidenschaft und auch vernünftiger gemacht wird. Also selbst bei Fana ist es ja irgendwo, manchmal hatte man das Gefühl, professioneller als beim RWE, wo man dann auf den Punkt war, gesagt hat, Leute, wenn es nicht mehr ist, ist nicht mehr, dann geht die Welt auch nicht unter. Dass man so weit kommt, hätte man wahrscheinlich vor 10 Jahren auch nicht gedacht. Ja. Und es gibt ja genügend andere Sportarten, die auch Potenzial haben. Man nennt ja immer wieder das Beispiel Basketball. Das sind halt mehr auch Familiensportarten. Das kommt ja auch dazu. Ja. Rot-Weiß war nie ein Familienfußballclub. So, und das ist sicherlich ein Punkt, wo man merkt, da fehlt es an der Basis. Und wenn man da nicht aufpasst, geht man irgendwann auch unter. Das muss man auch ganz, ganz klar sagen, weil das auf Dauer jetzt gerade mit dem Gerber im Hintergrund, der ja auch nicht aus freien Stücken hier irgendwas finanziert, sondern möchte irgendwann auch mal was dafür zurückhaben.
Verständlicherweise.
Da muss man schon aufpassen, da muss auch irgendwann was vorangehen. Und ich glaube, es kann auch nicht das Ziel sein, wieder in die dritte Liga aufzusteigen und sich darüber zu freuen, dass man da spielt. Man hat ja gesehen, dass das auch nicht einkömmlich ist, auskömmlich ist. Und andere Sportarten, wenn die gut gemacht sind, ziehen mehr Leute, weil das dann eben auch ein anderes Klientel ist und es ist ein freundliches Umfeld, wenn wir so formulieren, ja. Insofern, ja.
So wo man ja sagen muss, es gab immer wieder die Versuche, eben, was du jetzt moniert hast, das aufzubrechen, also Stichwort Steigerwald Fankids, dass man wirklich mit Kindern eben medienpädagogisch arbeitet und die so an den Fußball heranführt und da eben Projekte macht, unter anderem mit Spirit of Football und so weiter. Also da gab es ja schon gute Ansätze, aber ich glaube, lange Zeit, das galt zumindest bis vor 2 Jahren, gab es eben auch keine einheitliche Strategie. Also genau. Selbst die Fankids mussten fast betteln, dass dieses Projekt dann vom Stapel gelassen wird.
Also das war ja auch eher nichts, was vom Verein gekommen ist. Und wenn man sich die Medienstrategie oder den Medienauftritt oder überhaupt die ganze Kommunikation anschaut, das ist einfach traurig. Ja, und wenn da eben nichts Vernünftiges aufgebaut wird, dann sehe ich da schon schwarz. Wobei auch da wieder am Anfang wohnt ein Zauber inne. Ja, die Stunde Null, die sollte man jetzt nutzen, eben vernünftig was aufzubauen. Aber was man so im Hintergrund wieder mal so irgendwo über Ecken mal hört, gibt es halt immer noch irgendwelche Fraktionen, die sich da schon wieder positionieren, um dann irgendwann später wieder irgendwo einzusteigen. Und das ist einfach auch ein bisschen anstrengend dann für den geneigten Fan.
Fakt ist nur, deswegen ist wahrscheinlich auch Franz Gerber mit dabei, weil er hat ja sonst jetzt keine persönlichen Bezüge nach Erfurt, dass natürlich noch hier eine gute Infrastruktur vorhanden ist, Stichwort komplett neues Stadion, was nicht ganz komplett neu ist, also da fehlt ja noch eine Seite, also die alte Haupttribüne, die momentan eben nicht genutzt werden kann, wo es schön wäre, dass man sozusagen diese Lücke buchstäblich auch mal schließt. Und Stichwort so Fantreue, also man hat wirklich noch einen Kern von Fans, der so zwischen 2.000 und 3.000 Fans liegt. Also das ist ja schon noch was, auf das man noch setzen kann, auf jeden Fall.
Noch setzen kann, aber eben auch da, die Jugendarbeit ist auch jahrelang oder die Fanarbeit auch vernachlässigt worden. Und das Image vom Verein ist nicht das Beste oder von den Fans auch. Das sieht man jetzt an den Anklagen, die es ja zurzeit irgendwo auch gibt für Fußballfans in Anführungsstrichen. Und solange das so ist, würde ich sagen, ist es auch schwierig, mit Kindern ins Stadion zu gehen. Ich meine, es hat sich alles gebessert, ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Aber das Image ist nach wie vor nicht das Beste und wenn man nicht aufpasst, verpasst man halt eine Generation, die dann zum Fußball geht. Also auch, wo ich sage, es fehlt halt hier auch die Ansprache der Studenten, wenn wir schon junge Leute in der Stadt haben, die noch auf der Suche sind nach ihrem Lieblingsverein. Da findet RWE nicht statt und wenn man so hört, bei Freunden in deren Berufskreisen findet Rot-Weiß auch nicht statt. Wo ich sage, okay, das ist auch bezeichnend. Ja, und da fehlt das Engagement und die Initiative zu sagen, Mensch, das ist ein geiler Verein, da will ich doch meine Freunde mitnehmen oder meine Arbeitskollegen. Da kommt nichts. Ja? Also weder sportlich eben noch von den internen Querelen mal abgesehen, da hat schon seinen Grund, warum das eben dieser Stock ist, den es da seit 10 Jahren gibt, der da mitgeschleppt wird. Aber die Leute werden auch nicht jünger.
Schlussfragen wurde schon, ist auch so ein Teufelskreis, das ist alles ganz gut beschrieben. Stichwort so Sponsoring-Investoren. Also wenn man jetzt im Steigerwaldstadion ist, habe ich mir neugierig geschaut, ja, gibt es dann sowas wie Bandenwerbung und das eigentlich kaum ein Unternehmen zu finden. Ist das das Imageproblem von dem Verein, Schrägstrich, wie gesagt, Spielbetriebs GmbH, das sind ja immer zwei Seiten. Oder ist es einfach so, dass man eben sagen muss, hier gibt es zu wenig Großunternehmen, die eben mal sagen können, mein Gott, wir nehmen hier wirklich mal eine Stange Geld in die Hand und geben da Geld.
Das ist definitiv so, dass es nicht ausreichend Großunternehmen gibt, aber es gibt genügend Vereine, genügend Beispiele von Vereinen, die es geschafft haben, mit vielen Kleinen das zu machen. Und viele Kleine ergeben irgendwann auch eine große Summe. Und da sind wir wieder bei den strukturellen Problemen. Wenn man das so von Freunden hört, die eigene Firmen haben, wie die vom RWE angesprochen werden, da fasst man sich auch an den Kopf. Ja, das war nicht professionell. Wo man sagt, na Leute, also wenn er die Unternehmen so anspricht, dann ist es kein Wunder, dass da keiner sich findet. So, das ist einfach, im Detail will ich gar nicht darauf eingehen, aber es ist unprofessionell gemacht gewesen. Gut, jetzt haben wir neue Strukturen und hoffentlich auch neue Marketing- und Kommunikationsmenschen dort im Verein, die sich vielleicht dann mal überlegen, wie man das auch charmant rüberbringen könnte, dass man sagt, Mensch, du hast hier eine Firma in Erfurt, ich weiß, du willst jetzt hier keine 10.000 Euro verbraten, aber es sind symbolische Sachen, Materialien, die du vielleicht stellen kannst. So. Und das finde ich, das ist schwierig. Kann man nur hoffen, dass es besser wird, die Ansprache. Es gibt genügend größere Firmen, wo man auch mit Geschäftsführern sich mal unterhalten hat, die gesagt haben, naja, da ruft mich irgendeiner von Hinz und Kunz an und sagt, na Mensch, willst du mitmachen? Wo ich sage, nee, da möchte ich schon irgendwie ein bisschen anders angesprochen werden. Und die Beispiele, die ich eben gehört habe, ja, da wird dann irgendein Sponsoring gemacht. Dann hört man nie wieder was von dem Verein. Also im Sinne von, wenn ich schon mal Geld gebe, dann möchte ich auch was zurückhaben. So. Nur, dass mein Schild da irgendwo ist, das reicht dann nicht, sondern dann müsste man ja auch schon mal auf irgendwelche Events eingeladen werden und irgendwas. Aber so wie ich das mitbekommen habe, wird dann Vertrag geschlossen, Sponsoring, und dann zwei Jahre später ruft einer an und sagt, ja Mensch, guck mal, der Vertrag läuft ja aus, machen wir weiter, aber wir erhöhen das mal um 10%, oder? Wo dann sagt, das kann er eigentlich.
Also es braucht eine richtige Sponsorenfliege, ja. Also dass genau. Man den, und so. Das wird sich in höheren Ligen anders laufen, da wird man sich schon, vermute ich jetzt mal, wenn man jetzt bei Bayern München nachfragen würde, gut, das ist gleich das extremste Beispiel, das sehe ich, da gibt es für jeden wahrscheinlich dann einen Ansprechpartner.
Es gibt doch genug fähige Leute, und wenn ein Verein merkt, dass es strukturell nicht läuft, dann muss man doch aus dem, vielleicht auch der Fanschaft sagen, hier Leute, wenn ihr euch engagieren wollt, dann suchen wir jemanden, der Ahnung hat von Marketing, von Sponsorenpflege und die mitnimmt. Ja, weil das sind Leute, die Engagement zeigen und die vielleicht auch wissen, wie es geht und das vielleicht auch ein bisschen auf eine spannendere Ebene bringen und auf eine spannendere Ansprache als nur, du kriegst hier nochmal so ein Klatschwimpel und ein Sitzkissen und dafür bezahlst du mir 1.000 Euro im Jahr. Jetzt mal ganz plump gesprochen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ja.
Alec, ich danke dir für diese offenen Worte. Wie gesagt, Fan schon lange, aber inzwischen ein Fan, der sich auch ein bisschen entfernt hat, trotzdem aber gern wieder ins Steigerwaldstadion auch im nächsten Jahr gehen wird, wenn es denn dann wieder Spiele geben wird.
Es heißt noch immer nur der RWE und das bleibt auch in meinem Herzen.
Und ein Fan, der den RWE auch in seinem Herzen trägt, ist der Fan Mike. Den hören wir nach dem nächsten Song der Beatles, In My Life, vom Album Rubber Soul, welches dieser Tage 55 Jahre alt geworden ist. Ihr hört weiterhin die Liebe zu einem Club, das Fußballmagazin hier auf Radio Frei, und wir wollen heute die Fans auch mal ein bisschen zu Wort kommen lassen. Wir haben eben schon Alec gehört, ein Fan, der schon ja mehrere Jahrzehnte eigentlich das Geschehen um den FC Rot-Weiß Erfurt verfolgt, und wir haben hier einen weiteren Fan, der auch schon, würde ich sagen, mindestens 20 Jahre Fan ist, den wir hier schon gehört haben, nämlich den Mike. Hallo Mike.
Ich grüße dich, Reinhard, mal wieder.
Du bist wirklich richtig Fan, kann man sagen, ne? So klassisch, so als Kind ins Steigerwaldstadion
gegangen. Genau, klassisch mit dem Vater damals, der mich mal mitgenommen hat, und dann, ja, bin ich beim RWE hängen geblieben. Zu Jugendzeiten auch öfter nochmal auswärts gefahren. Ich erinnere mich da an glorreiche Auswärtsfahrten nach Stendal. Notbremse gezogen im Zug, Polizeirevier, so das, was man so gemacht hat in der Jugend.
Das hast du dir getraut?
Ich, Kumpels, ja. Das gehörte dazu,
heute,
das junge Wilde.
Das junge Wilde, heute kann man da ganz offen drüber sprechen. Und heute bist du auch wirklich ein ganz erzogener Fan.
Richtig, heute bin ich so im gesetzteren Alter der gesetztere Fan.
Der Fan musste in den letzten Jahren vieles erleben. du hast vieles beobachtet. Ich weiß noch, wir haben ja viele Spiele, auch die Heimspiele zumindest im Steigerwaldstadion verfolgt, haben uns gefreut, haben gedacht, Mensch, dritte Liga, das kann eigentlich so weitergehen. Und irgendwann ging es aber nicht so weiter. Nachdem man 10 Jahre in der dritten Liga gewesen ist, ist man 2018 abgestiegen. Parallel wurde klar, das Geld ist alle, es musste Insolvenz angemeldet werden. Und das war alles vor knapp 3 Jahren. Und dass das Jahr 2020 aber so eine Achterbahnfahrt werden würde, das konnte man sich nicht vorstellen. Ich nehme an, du konntest dir das auch nicht vorstellen.
Also noch im Januar hätte ich das nicht gedacht, wie die Dinge sich entwickeln. Ich weiß noch, die Hinrunde lief nicht gut. Seinerzeit war ja auch Predaric, glaube ich, noch Trainer, wenn ich mich recht entsinne. Ja, es war eine mäßige Hinrunde, die nicht angeknüpft hat an die Vorsaison. Und dann kam der Januar, es gab noch ein Testspiel, ich glaube gegen Nordheim, das haben wir mit 19-0 gewonnen, das weiß ich noch.
Ich weiß auch noch, das hast du noch gesagt, das war so hoffnungsvoll.
Da waren wir beide unterwegs, genau an diesem Abend. Und dann, ich glaube, einen Tag später kamen die ersten Meldungen.
Das war der 16. Januar dann, genau.
Genau, dass Rot-Weiß zahlungsunfähig ist. Und dann ging es auch Schlag auf Schlag, dass Volker Reinhardt plante, den Spielbetrieb einzustellen. Ja, und das war natürlich erstmal ein Schlag in die Magengrube. Kurze Zeit später keimte dann wohl nochmal Hoffnung auf, das Cottbus-Spiel hätte wohl stattfinden können, das ging auch durch die Medien. Da kam nochmal so ein bisschen, ja, dieser letzte Strohhalm-Effekt in mir auch hoch. Und dann urplötzlich fand dieses Cottbus-Spiel wiederum doch nicht mehr statt und der Spielbetrieb wurde eingestellt. Das habe ich damals über Facebook wahrgenommen und das war ein verdammt dunkler Tag im Januar, wenn ich mich recht erinnere.
Genau, das waren 2 aufregende Wochen im Januar, wie du eben beschrieben hast. Volker Reinhardt, klar, das weiß jeder Rot-Weiß-Erfurt-Fan, aber man muss auch nochmal sagen, ist der Insolvenzverwalter sozusagen der mächtige Mann, der auch damals entscheiden darf und jetzt auch immer noch das Insolvenzverfahren natürlich zu Ende bringen möchte. Und ich weiß auch noch, dass immer die Frage war, na, vielleicht hat man Glück, das Cottbus-Spiel angesetzt am 1. Februar, ein Samstag, vielleicht findet es noch statt. Und dann hat man dann wirklich sagen müssen, nee, man kann sich die Profimannschaft nicht mehr leisten. Ich weiß auch, an diesem 1. Februar, an dem eigentlich das Spiel stattfinden sollte, haben dann die Ultras einen Abschied organisiert, eben von der Profimannschaft im Steigerwaldstadion. Da sind dann wirklich nochmal rund 2000 Fans ins Stadion gekommen. Und ganz ehrlich, ich habe das damals nur so, das ist eben schon Alec gesagt, nur so aus der Ferne verfolgt, aber trotzdem wehmütig, weil ich so dachte, das war's jetzt. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst.
Ja, ging mir genauso. Ich konnte nicht dabei sein, obwohl ich gern dabei gewesen wäre. Ich habe es über Facebook verfolgt. Ich weiß auch, Antenne Thüringen hat das Ganze übertragen. Natürlich ging mir das auch nah, wenn du über 20 Jahre hoch zum Steigerwald gehst und dann plötzlich siehst du diese Ultra-Fangruppierung sich verabschieden vom Verein. Ein Verein, den es vielleicht übermorgen gar nicht mehr gibt, wo auch dein Herzblut, deine Jugend, viele schöne Erinnerungen, von denen ich ja heute noch auch gerne erzähle, beerdigt wird. Also das waren schon ganz, ganz bittere Stunden. Und genauso ermüdend fand ich im Nachgang immer noch irgendwelche Verhandlungen mit irgendwelchen Investoren, die Volker Reinhardt da wo noch irgendwo aufgetrieben hat. Irgendwelche Absichtserklärungen wurden trotzdem in diesem Zeitraum noch geschlossen, dass es vielleicht im März noch irgendwie weitergehen könnte. Das war eine ganz abstruse Zeit und irgendwann konnte ich es auch gar nicht mehr lesen.
Ja, es war auch so eine Zeit, wo man ja sagen muss, da gab es natürlich dann die große Krise, die dann alles überschattet hat, nämlich Corona, was ja dazu führte, dass im Grunde alle Fußballvereine dieser Welt dann irgendwann ihren Spielbetrieb einstellen mussten. Deswegen fiel es gar nicht so auf, dass der RWE auch nicht mehr gespielt hat, weil alle so dachten, spielen ja alle nicht mehr.
Corona hat das Ganze dann übertüncht, sage ich mal, genau.
Das war auffällig und um nochmal ganz kurz, bevor wir weiter durch das Jahr spazieren, was eben auch so rausgekommen ist in den Januarwochen, man wollte ja eigentlich eine Spielbetriebs GmbH gründen, das wollte man ja schon ein gutes Jahr machen und da war ja auch schon ein Geschäftsführer einbestellt worden und dann stellte sich raus, das hat alles nicht geklappt und die Investoren haben sich zurückgezogen und es gibt Klagen und so weiter. Auf einmal war dieses Modell zerbröckelt, also mit anderen Worten, im März, April dachte man, so wie du auch gesagt hast, jetzt bitte keine Meldung mehr über Rot-Weiß Erfurt, es bringt da sowieso nichts.
Richtig, die Medien wie die Aasgeier haben ja Rot-Weiß dann auch in ein schlechtes Licht gerückt. Das Rot-Weiß Erfurt wurde ja nur noch als Insolvenzclub bezeichnet und auch Michael Windisch von der Bild-Zeitung hat da noch ordentlich draufgetreten, fand ich jedes Mal. Die Berichterstattung über Rot-Weiß war gruselig und als Fan war ich eigentlich froh, wenn ich mal eine Zeit lang nichts vom Rot-Weiß wahrgenommen habe. Und dann erinnere ich mich an den Sommer, als es dann plötzlich hieß, ein Investor ist wohl doch am Einsteigen. Wusste ich noch nicht, dass es Franz Gerber ist, der im ersten Anlauf schon mal dabei war. Aber umso glücklicher war ich dann und erstmal nur erleichtert, dass er letzten Endes dann eingestiegen ist. Dann gab es noch ein bisschen Gezerre zwischen Verein Und Volker Reinhardt, was die Auslösung des Vereins anging, aus der
Insolvenz. Stimmt, unter welchen Bedingungen genau der Verein sozusagen wieder bestimmte Entscheidungen treffen kann, dass er sozusagen jetzt, dass nicht nur Volker Reinhardt der starke Mann ist, sondern man wieder, dass ein Präsidium eingesetzt wird, neuer Präsident dann auch gewählt werden konnte und da sind bestimmte Rechte eben schon von Volker Reinhardt freigegeben wurden und da war eben auch die Frage, ja, welche Rechte gibt er frei und welche nicht, weil wie gesagt, das Insolvenzverfahren für den Verein ja immer noch gilt und ja, das war dann alles so, wo man dachte, okay, was passiert jetzt hier? Wichtig war, glaube ich, Franz Gerber, der Name wurde dann irgendwann offiziell, ja. Und das muss man auch mal erklären, dass dann das passiert ist, was eigentlich schon anderthalb Jahre vorher passieren sollte, nämlich am 1. Januar 2019, dass dann nämlich diese Spielbetriebs GmbH gegründet wurde. Seitdem muss man ja quasi von zweimal Rot-Weiß Erfurt sprechen. Einmal natürlich von der Spielbetriebs GmbH, wo eben jetzt die erste Mannschaft spielt, die eben auch in der Oberliga vertreten ist und dann der Verein, wo quasi die Nachwuchsmannschaften, die Nachwuchsakademie integriert ist. Das war der Stand dann im Sommer und dann hörte man auch Robin Krüger, der zuletzt dann auch Trainer gewesen ist, kehrt zurück und dass im August dann das erste Spiel gegen Rudolstadt stattfinden
kann. Ja, dann ging es erstmal klein los. Spieler aus der Jugend U17, U19 erstmal wieder ins Training aufgenommen. Die ersten Trainings sind gelaufen. Irgendwann kamen die ersten Spiele in der Oberliga, wo ich ja froh war, dass wir wieder Oberliga spielen. 1, 2, 3 Spiele habe ich ja auch gesehen im Stadion, auch mit dir zusammen. Es ist mittlerweile erfrischender Fußball. Es ist Fußball, den man schön ansehen kann. Natürlich gegen die Hinterdörfler-Vereine.
Ja, das hat Elek eben auch schon gesagt. Ja.
Das ist natürlich nicht so schön, aber ja, meine Güte. Ich meine, uns war bewusst, dass es die fünfte Liga wird. Wir wollten die fünfte Liga, nachdem wir in der vierten ja keine Chance mehr hatten. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass der Ball wieder rollt. Perspektivisch hoffe ich wieder mit dem Blick nach oben.
Der Blick nach oben ist ganz gut gesagt, weil wir reden hier, wie gesagt, von der fünften Liga, von der Oberliga, aber Rot-Weiß Erfurt steht ja an dritter Stelle nach 10 Spielen. Man muss da sagen, die beiden Erstplatzierten Eilenburg und Halle haben ein Spiel weniger, also wenn sie das jeweils gewinnen, dann haben sie sozusagen dann noch mehr Abstand. Trotzdem, dritter Platz ist erstmal ganz gut und die Bilanz nach 10 Spielen kann sich auch sehen lassen. 6 Siege dann doch, also am Anfang war sie erstmal unentschieden, da hat man gemerkt, die Mannschaft muss ich auch erstmal ein bisschen finden. 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, also das ist eine sehr, sehr gute Bilanz. Und man muss eben schauen, wie es jetzt weitergeht. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Phase, weil die Amateurclubs jetzt in diesem Corona-Lockdown mindestens erstmal bis zum 31.12. nicht spielen können. Man muss kein Prophet sein, das wird auch im neuen Jahr erstmal sich wahrscheinlich nicht so schnell ändern.
Ich kann auch nicht in die Zukunft sehen, deswegen kann ich dazu jetzt auch gar nicht so viel sagen. Ich hoffe nur, dass im Hintergrund bei Rot-Weiß ordentlich gearbeitet wird. Ich vertraue Franz Gerber und seinen Leuten und hoffe, dass die Trainer zeitnah wieder zum ersten Training bitten können und dass wir in den Spielbetrieb wieder einsteigen.
Gibt es was besonders Positives, was dir so in Erinnerung geblieben ist? Also so die Spiele von der Atmosphäre her fand ich ja ganz interessant. Es war eine überraschend gute Atmosphäre, trotz der Corona-Auflagen, ne? Also weil das Stadion, weil alle so verteilt saßen. Ne?
Ja, weil die Stimmung jetzt nicht nur aus einem Block, sondern wie du es schon gesagt hast, aus verschiedenen Teilen des Stadions kam. Ja, ich würde mir noch Gästefans wünschen. Dann hätte das für mich auch richtig Fußballcharakter. Wir müssen sehen, was die Zukunft bringt.
Ich danke dir erstmal, Mike. Kein Problem. Wir werden hoffentlich bald wieder ins Steigerwaldstadion gehen können.